Hallo, schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen für die ganz Frühen und herzlich willkommen beim Schauplatz-Podcast. Heute geht es in die zweite Runde, absurde Anekdoten. Wer also den ersten Teil noch nicht gehört hat, gerne nochmal zurückspringen, ein paar Folgen weiter nach vorne, den ersten Teil hören und dann hier weiterhören. Ist aber auch nicht essentiell. Ich habe mein Hinterköpfchen durchforstet und ein bisschen gestöbert, um euch noch ein paar neue, absurde, skurrile, verrückte Geschichten zu erzählen. Heute liegt ein besonderer Fokus auf Begegnungen mit prominenten Menschen. Unter anderem wird es um einen zweifach Oscar-nominierten Schauspieler gehen und um einen der ikonischsten Bösewichte der Filmgeschichte. Außerdem erwartet euch eine kleine Geschichte zu einem Aufeinandertreffen mit einem der größten Idole von mir und wie er es geschafft hat, mit nur einem Wort meiner in dem Moment nicht so hervorragenden Stimmung einen 180-Grad-Turn zu verpassen. Los geht's mit einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler, dem ich bei der Berlinale 2019 begegnet bin. I Heart Huckabees, Knocked Up, Superbad, Moneyball, 21 Jump Street, Django Unchained, The Wolf of Wall Street, Hail Caesar, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, Maniac. Was für eine Filmografie der bis zu dem Punkt schon vorweisen konnte. Jonah Hill. Vor der Kamera bei Altmeistern wie Tarantino, Scorsese, den Coen-Brüdern und Gus Van Sant und eine Miniserie mit dem Hoffnungsträger Cary Fukunaga, der ja auch jetzt den aktuellen Bond inszeniert hat. Bei der Berlinale stellte er sein grandioses Regiedebüt Mid-90s vor. Zur gleichen Zeit produzierte er auch den neuen Clint Eastwood-Film Richard Jewell und das alles mit gerade mal Mitte 30. Er hätte also allen Grund gehabt, abgehoben zu wirken oder so arrogant, wie er oft in der Presse dargestellt wird. Und ja, wahrscheinlich hätte er mir dann dieses tolle Gesamtwerk schon ein bisschen madig gemacht. Glücklicherweise war ich aber zur rechten Zeit am rechten Ort, als ich über Funk mitbekam, dass es wohl ein Problem beim Star des Abends geben sollte. Vielleicht hätte ich helfen können, also eilte ich in den Bereich, wo sich die Filmteams zwischen rotem Teppich und Premierenbühne aufhielten. Als ich dann hörte, dass er dringend ein starkes und im besten Falle schnell wirkendes Mittel gegen Kopfschmerzen benötigte, am nächsten Tag kam übrigens heraus, dass er unter einer seltenen Augenentzündung litt, fackelte ich nicht lange. Wie in einem billigen Jump-and-Run-Game rannte ich aus der abgedunkelten Eingangstür heraus, blickte in die erwartungsfrohen Augen zahlreicher wartender Fans und AutogrammjägerInnen, die bestimmt ein bisschen enttäuscht waren, nur mich rauskommen zu sehen, und lief durch strömenden Regen. Ich sprang über eine Absperrung, überquerte bei roter Ampel zwei Straßen und lief ins Bahnhofsgebäude am Zoo zur Apotheke. Dort angekommen, rief ich hastig: »Das stärkste rezeptfreie Schmerzmittel, bitte!« Das klingt jetzt heroischer, als es eigentlich aussah. Es muss ein seltsames Bild abgegeben haben für die wartenden Fans am roten Teppich vor dem Kino, wie ich fluchtartig in Hemd und Flieger aus dem Gebäude eilte, um zwei Minuten später wieder zurück durchs Bild zu hasten. Ich überreichte Jonah die Tabletten, der sichtlich perplex reinblickte, ob des durchnässten Typen vor ihm. Das folgende Dankeschön kam dann aus tiefstem Herzen und wurde begleitet von einer Verbeugung mit Betgeste. Diesem Typen, der mir all die schönen Stunden vor Leinwänden und Bildschirmen geschenkt hatte, diesem Typen etwas zurückgeben zu können, und wenn es nur Ibuprofen mit Lysin war, das war einfach ein verdammt schönes und genugtuendes Gefühl. Die Ibus knallten noch gerade so rechtzeitig rein, sodass Jonah seinen Film auf der Bühne dem Publikum vorstellen konnte. Alle Pressetermine des nächsten Tages mussten dann aber abgesagt werden, und es kam immer raus, dass es sich, wie eben erwähnt, um eine schwere Augenentzündung handelte. Celebrities kommen aber nicht nur aus geschäftlichen Gründen zu uns. Viele Prominente, die privat ins Kino gehen, bevorzugen die Spätvorstellungen. Und das dann gerne werktags. Verständlich. Schließlich ist Kino der schönste Freizeitvertreib der Welt und kann mit seinem Spiel, mit unseren Gefühlen oft Reaktionen hervorrufen, die man lieber anonym und unbeobachtet ausleben möchte. Und natürlich müssen wir MitarbeiterInnen auch professionell bleiben und diesen Gästen ihren Raum lassen, anstatt sie groß anzusprechen oder merken zu lassen, dass wir sie gerade erkennen. Eine andere Möglichkeit, unerkannt zu bleiben, ist ein Besuch in der absoluten Rush-Hour. also samstagabends oder sonntagmittags, um dann komplett in der Masse unterzugehen. Zur ersten Kategorie gehört ein Fußballspieler. Er kam am späten Abend mit seinem Freund rein. Also nicht mit einem Freund, sondern wirklich mit seinem Freund. Ich bin mittlerweile nicht mehr der allergrößte Fußballfan, abgesehen von meinen Phasen von Wetterexzessen während EM und WMs. Aber so einen deutschen Nationalspieler erkenne selbst ich dann doch. Trotzdem haben wir natürlich alle professionell unser Ding gemacht, uns auf die Zungen beißend mit einem inneren »Hast du gerade gecheckt, wer das war?« im Hinterkopf. Doch bevor die beiden in die Ecke zum Saal gehen würden und es aus uns hätte herausplatzen können, wendete sich der Profikicker jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter im Foyer einzeln zu und fragte, was es denn für ein Eis sein dürfe. Natürlich essen wir sonst in der Regel keine Speisen im Foyer oder nehmen etwas von Kundinnen an, aber der Mann bestand auf dermaßen nette Art darauf und es war sowieso kurz vor Feierabend, sodass niemand von uns das zuvorkommende Angebot ausschlagen konnte. Also spendierte er allen der gerade anwesenden Belegschaft das Wunscheis. Eine andere erinnerungswürdige Begegnung hatte ich mit jemandem während einer der besagten Rush-Hours an einem Sonntag, irgendwann zwischen letzter Nachmittags- und erster Abendvorstellung. Mein Team im Schlepptau standen wir aufräumbereit im Türrahmen des Saals, während der Abspann eines animierten Kinderweihnachtsfilms lief. Und normalerweise gebe ich mir immer in solchen Momenten wirklich Mühe, jeder einzelnen Person einen würdigen Abschied zu bereiten. Was manchmal unfreiwillig komisch rüberkommen kann, wenn ich einfach zu viele Verabschiedungsvarianten in zu kurzer Zeit rausrattere. Wiedersehen, tschüss, bis bald, schönen Tag noch, ciao, bis zum nächsten Mal, kommen Sie gut nach Hause. Am besagten Tag war ich aber irgendwie schlecht gelaunt und für einen Moment starrte ich kurz kontemplativ auf den Teppichboden, ohne die einzelnen an mir vorbeischreitenden Silhouetten vor den Abspannlettern gebührend zu verabschieden. Bis mich eine Stimme aus diesem lethargischen Moment aufweckte. Tschüss! Als ob er registriert hatte, dass es mir gerade nicht gut ging und als ob er genau wusste, dass wahrscheinlich nur er die Macht haben würde, mich mit nur einem Wort aus seinem Mund aufmuntern zu können. Es war Helge Schneider, mein absolutes Vorbild in allen Belangen und ab jenem Moment bekam ich an dem besagten Sonntag das Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht raus und selbst wenn ich nur an den Moment denke, muss ich immer wieder lachen, auch wenn ich gerade schlecht drauf bin. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Helge völlig unerwartet meine Laune aufhellte, ohne dass ich einen seiner Filme eingelegt hatte, eins seiner Bücher las oder seine Musik oder Hörbücher hörte. Vor circa 10 Jahren hing ich bei einem Kumpel in einer Saarbrücker Kellerwohnung rum. Das ein oder andere Bier mögen wir vielleicht schon getrunken haben, als er meinte, mir unbedingt etwas zeigen zu müssen. Nachdem er seine Bude kurz durchsuchte, stand er plötzlich mit einem Fisher-Price Kassettenrekorder unterm Arm vor mir. Was zur Hölle war in ihn gefahren? Was sollte denn jetzt auf einmal Besonderes kommen? Bedeutungsschwanger legte er einen Zeigefinger auf seine Lippen, um mir zu signalisieren und zu schweigen. Mit der anderen Hand drückte er auf die Play-Taste des kunterbunten Plastik-Billiggerätes. Eine mir allzu bekannte Stimme begann ihn in den höchsten Tönen zu lobpreisen. »Der Böko ist ein toller Typ, eigentlich der coolste Typ auf der Welt und er sieht sehr gut aus und er ist auch ein wirklich intelligenter Mann, ein Spitzenkerl.« Das ging fast 5 Minuten so weiter und als Helge-Experte und Dauerkonsument seiner grandiosen Kunst, allen voran Eiersalat, eine Frau geht seinen Weg, war mir sofort klar, dass nicht der beste Schneider-Imitator der Welt so authentisch klingen konnte. Es war tatsächlich Helge Schneider. Aber wie gelangte diese Aufnahme auf diese Kassette? Im Jahr 2009 drehte ein hauptsächlich aus SaarländerInnen bestehendes Filmteam den Streifen Chaostage. Der unter anderem dafür angefragte Helge Schneider sagte im Voraus direkt zu. Sein Mitwirken knüpfte er jedoch an eine Bedingung. Das Team solle nach Mülheim reisen, ihn an seiner liebsten Imbissbude treffen und da die geplante Szene drehen. Gesagt, getan. Dort angekommen, warteten sie skeptisch. Würde er wirklich zum vereinbarten Zeitpunkt auftauchen und wie würde er ihnen gegenübertreten? Einer der Budenkunden am Stehtisch kam ins Gespräch mit den Filmleuten und erzählte davon, mal vor vielen Jahren Helges Nachbar gewesen zu sein. Lange, lange sei das her und ganz sicher würde Schneider ihn nicht mehr erkennen. Dann näherte sich der Mann, auf den alle warteten, dem Imbiss. Bester Laune und mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht latschte er auf die erwartungsfroh dreinblickende Crew zu, um im letzten Moment an ihnen vorbeizugehen.
»Hallo, Mensch, dich hab ich ja schon ewig nicht gesehen, alter Nachbar. Wie geht's?«
Der war genauso verblüfft wie das Chaos-Tage-Team, dem sich Helge aber alsbald nach dem Plausch zuwandte. Auf absolute Augenhöhe, extrem freundlich und professionell, ließ er sich delegieren, erledigte seinen Schauspieljob und am Rande dieses Drehs sprach er eben die Ode an meinen Bekannten auf die Kassette, der diese Geschichte wahrscheinlich bis zum heutigen Tage allen möglichen Menschen mit einem Leuchten in den Augen erzählt. Im Film sind die beiden zu sehen in einer Interviewszene mit den IMDb-Credits Anwohner und Reporter Mirko. Doch noch nicht genug der besonderen Helge-Vorkommnisse. Ich war mal bei einem seiner Konzerte in der Saarbrücker Saarlandhalle, wo er um 20 Uhr die Bühne hätte betreten sollen. Um ca. 20.45 Uhr kam eine Veranstalterin auf die Bühne, um uns mitzuteilen, dass es einen Unfall hinter dieser gegeben haben muss und derzeit unklar sei, ob das Konzert noch stattfinden könne. 15 Minuten später trat Helge dann doch vor das bereits ungeduldig wartende und in dem Augenblick frenetisch jubelnde Publikum. Sein Schlagzeuger Pete York hatte sich backstage um kurz vor 8 bei einem Sturz sein Bein gebrochen. Schneider entschloss sich, trotzdem das Konzert stattfinden zu lassen, war durch diesen unplanmäßigen Zwischenfall sogar dazu gezwungen, noch mehr zu improvisieren als sowieso schon und übernahm dann sogar teilweise selbst noch einige der Schlagzeugparts inklusive infernaler Solos. Ich bin mir sehr sicher, dass er sich an das Konzert noch genau erinnern kann. Vor der Begegnung im Kino traf ich Helge auch schon mal in Berlin. Ich war in der Stadt unterwegs und musste wegen meiner sehr schwachen Blase einen dringenden Zwischenstopp im Kulturkaufhaus Dussmann einlegen, die zufällig gerade an diesem Tag eine kostenlose Spontanlesung von ihm im Keller veranstalteten. Dank meines dringenden Bedürfnisses bekam ich dort auch noch einen letzten Platz und am Ende durfte ich auch mal ein paar Worte mit meinem Idol wechseln und mir ein Autogramm holen. Nicht immer, vor allem wenn es schnell gehen muss, erkennen wir MitarbeiterInnen berühmte Persönlichkeiten. Die Grenzen fließen ja auch ineinander. Wer ist ab welchem Punkt prominent? Auslegungssache. Es mag InfluencerInnen oder RapperInnen mit über 100.000 Followern bei Instagram geben, von denen ich noch nie gehört habe, die der einen Kollegin vor Nervosität schlotternde Beine bereiten. Auf der anderen Seite wiederum hat die noch nie von dieser Indie-Sängerin gehört, die mein Leben verändert hat und jetzt wie ein ganz normaler Mensch einfach leibhaftig in einer Schlange an der Theke steht, weil sie Bock auf einen Flutschfinger und Chips hat. Und dann gibt es diese Kategorie von Berühmtheiten, mit denen wir wegen ihrer absoluten A-Prominenz unweigerlich schon mal konfrontiert wurden, die man aber niemals einfach so vor uns stehend erwarten würde. Und um so einen Fall geht es jetzt. 2014 war meine erste Berlinale und als Doorman war ich hauptsächlich damit beschäftigt, den Besucheransturm wie ein Verkehrspolizist zu regeln, sämtliche Fragen zu beantworten und etliche Male zu wiederholen, dass immer noch alles ausverkauft ist. Vor allem in Zeiten der Filmfestspiele sind die BesucherInnen besonders international. Wie dieser eine Typ mit der Kappe und dem markanten Gesicht, der mich nach dem Saal des gerade gestarteten Premierenfilms fragte. Nun ist das aber bei den Festivalvorstellungen so, dass für zu spät kommende keine Garantie mehr für den Einlass besteht, was ich ihn dementsprechend auch wissen ließ. Versuchen könne er es trotzdem. Als er es dann bis zur Saaltür schaffte, ließ ihn mein dort stehender Vorgesetzter auch nochmal unmissverständlich wissen, dass es leider zu spät sei für ihn. Bis der ominöse Besucher seine Identität preisgab.
»I'm sorry, but I'm Ralph Fiennes.« Der feierte übrigens am Tag zuvor noch die Weltpremiere von Grand Budapest Hotel von Wes Anderson, bei dem er auch mitspielt. Und natürlich ließen wir den dann doch noch in die Filmpremiere, denn mit einem Lord Voldemort möchte man sich bestimmt nicht anlegen. So gut wie jeder von uns kennt die Situation und Joko, Klaas und das Amazon Prime Format Last One Laughing haben die Sache ja auch schon auf die Spitze getrieben. Nicht lachen dürfen, wenn man extrem lachen muss. Wenn man im Alltag aus dem Nichts jemanden begegnet, den man kennt und die Person auf einen zukommt, platzt es manchmal aus einem heraus. Wenn man Podcast hörend im Ruheabteil vom ICE sitzt und da plötzlich jemand etwas sehr Lustiges erzählt. Oder wenn man inmitten einer Trauergemeinde eines vielleicht nicht ganz so nahestehenden Menschen das gesammelte Schweigen förmlich im Brustkorb spürt und weiß, dass man jetzt wirklich auf gar keinen Fall lachen darf. Im Februar 2015 besuchte ich mit Freunden die Berlinale Premierenvorstellung des Anton Corbijn-Films Live. Dabei saß ich auch wenige Meter hinter dem Team um den Regisseur und seine Hauptdarsteller Dane DeHaan und Robert Pattinson. Es war keine halbe Filmstunde vergangen, als die tragisch alkoholkranke Figur von Robert Pattinson in einer mehr als dramatischen Szene benommen vom Suff begann, das eigene Kind voll zu kotzen. Eigentlich wirklich kein besonders amüsanter Moment, das war mir natürlich klar. Meine Impulskontrolle versagte jedoch kläglich, als ich erst grinste und dann in die absolute Stille des Saals zu kichern begann. Als die ersten Seufzer zu hören waren und ZuschauerInnen und Pattinson und Co. sich zu mir umtreten und meine Freunde mir mehrfach einen Ellenbogen in die seitliche Bauchgegend trampten, prustete ich fast sabbernd los und war überhaupt nicht mehr zu halten. Nur weil ich irgendwie auch nochmal Luft nehmen musste, konnte ich mich dann irgendwann nach ungefähr einer halben Minute beruhigen. Wäre ich einer der ZuschauerInnen gewesen, die nicht wie ich die Kontrolle verloren hatten und wahrscheinlich voll drin in der Atmosphäre des Films waren, ich hätte geschäumt vor Wut, von so einem Trottel rausgerissen worden zu sein aus dem Flow. Falls das also irgendjemand der damals Anwesenden hört, es tut mir leid. Aber dass so etwas nicht nochmal vorkommt, kann ich leider nicht versprechen.
Und nun zum interaktiven Teil, bei dem es auch etwas Tolles zu gewinnen gibt. Jetzt seid ihr nämlich gefragt und könnt euch auch gerne nochmal inspirieren lassen vom ersten Teil absurder Anekdoten. Habt ihr schon einmal etwas total Verrücktes im Kino erlebt, als GästInnen oder MitarbeiterInnen? Oder hattet ihr vielleicht schon einmal eine denkwürdige Begegnung mit einer Schauspielerin, einem Schauspieler oder einem VIP aus Hollywood? Dann teilt gerne euer Erlebnis mit mir und uns, indem ihr auf @schauplatzpodcast bei Instagram eure Geschichten in den Kommentaren unter dem Beitrag zu dieser Ausgabe niederschreibt. Die besten Stories werde ich dann im dritten Teil von Absurde Anekdoten vorlesen. Unter allen Teilnehmenden werden zudem mehrere Freikarten verlost für eines unserer wunderschönen Astor-Kinos. Genießt Filme in einem luxuriösen und bequemeren Ambiente als in den gängigen Multiplex-Kinos, inklusive der Möglichkeit des Service am Platz. Lehnt euch zurück in unseren komfortablen Sesseln, genießt viel Beinfreiheit und seht Filme mit der bestmöglichen Technik, wie zum Beispiel Dolby Atmos in vielen unserer Säle. Unsere Lichtspielhäuser haben Standorte in Berlin, Zoopalast und Astor Film Lounge. Es gibt das Savoy und die Astor Film Lounge Hafen City in Hamburg, das Residenzkino in Köln, die Astor Film Lounge Maizeil in Frankfurt, die Astor Film Lounge im Arri München, das Astor Grand Cinema in Hannover und das Astor Filmtheater in Braunschweig. Auf eure kleinen Geschichten freue ich mich sehr. Bitte beachtet, dass es für den neuen James-Bond-Film eine dreiwöchige Freikartensperre gibt. Sonst können die Tickets aber für einen Film eurer Wahl eingesetzt werden. Ich freue mich sehr auf eure Erfahrungen und wünsche euch allen ganz viel Glück bei der Verlosung.
Das nächste Erlebnis geschah vor meiner Kinokarriere, ist jedoch zu skurril, um hier ausgelassen zu werden. Vor etlichen Jahren absolvierte ich eine Ausbildung in einem noblen Hotel im Saarland. Weil es in dieser Kategorie sonst keine Konkurrenz gab, war es oft Herberge prominenter Menschen, wenn diese Auftritte in Saarbrücken hatten. Ein Gast war aber auch unabhängig davon sehr oft im Haus, weil er anscheinend eine Freundin aus der Gegend hatte. Ist bekannt geworden als Sänger der Band, deren 1976er Interpretation des Songs Living Next Door to bis zum heutigen Tag ein wirklich nervtötender Ohrwurm ist, an dem man immer mal wieder kaum vorbeikommt und dessen penetrante Melodie sich im Gehörgang festsetzt wie ein bösartiges Krebsgeschwür. Etwa seit dieser Zeit behält
Auch seine wirklich erschreckende Halb-Fukuhila-Frisur, mit der er in meiner zugegeben sehr stereotypischen Klischee-Vorstellung auch nicht auffallen würde, im Bockwurstduft der Truckerfahrerabteilung einer provinziellen deutschen Autobahnraststätte. Ihr merkt, dass euch im Gegensatz zu den anderen Anekdoten jetzt eine erwartet, bei der der Protagonist nicht in besonders positivem Licht erscheinen wird. Muss er auch nicht. Denn in roten Teppich einer klamourösen Kinopremiere wird dieser Typ, dessen künstlerisches Mindesthaltbarkeitsdatum lange abgelaufen ist, wohl kaum mehr betreten. Eine etwas ältere Hausdame war in dem Betrieb sowas wie die gute Seele, obgleich sie sich manchmal zu sehr für den Beruf aufopferte und des Öfteren auch zu übermotiviert die Reinigung der Räume kontrollierte. So auch eines Tages die Säuberung des Zimmers von aus dem sie eine ranzige Salatschüssel etwas zu übereifrig entsorgte. Die Schüssel war aber weder hauseigenes Inventar noch für den Müll gedacht, im Gegenteil. Ihr Fehlen fiel dem Sangesbaden direkt ins Auge und alsbald folgte eine emotionale Reklamation. Ein Erbstück der Oma sei sie gewesen. Unbezahlbar, sowas wie der heilige Gral der Glasbowlen. Dumm nur, dass dieses Geschehen auf einen der wenigen Tage fiel, wo ich mein Arbeitspensum schon erfüllt hatte. Und als Auszubildender war man eben nur für die Drecksarbeit zuständig. Ich fand mich also kurze Zeit später in mit mehreren Mülltüten selbstgebasteltem ABC-Anzug in den mannshohen Abfalltonnen des Hotels stochernd wieder, wo ich jeden blauen Beutel einzeln zu durchforsten hatte, auf der Suche nach des Rockstars Großmutters gesegneter Salatschüssel. Stunden später, nachdem ich geruchlich bereits eine symbiotische Einheit mit den stinkenden Hinterlassenschaften und dem Unrat eingegangen war und auch sonst das komplette Gebäude auf den Kopf gestellt wurde, mussten wir akzeptieren, dass die weitere Suche wohl zwecklos war. Den ehemaligen Stammgast habe ich danach nie mehr in unserer Bonzenabsteige gesehen und wenn ich den fürchterlichen Middle-of-the-Road-Sound seiner Ex-Band jetzt höre, frage ich mich eher, was aus der Salatschüssel statt aus Alice geworden ist und hoffe, dass auch ohne sein Erbstück seinen Ballaststoffhaushalt decken kann. Übrigens wurde ich ein bisschen karmatechnisch entlohnt, als wenige Monate später Bob Dylan zu Gast war, der mir 30 Euro, zwei Gästelistenplätze im VIP-Bereich für sein Saarbrücker Konzert und ein Poster hinterließ, weil ich seine Koffer schleppte. Dumm nur, dass er mir phantomgleich dabei nicht begegnete, weil er mit dem linken Fahrstuhl runterfuhr, während ich mit dem rechten hochfuhr, um sein Gepäck aus dem Zimmer zu holen. Doof auch, dass ich nicht der größte Bob Dylan-Fan bin, Schande über mein Haupt. Aber hey, wer hat schon ein Poster von Bob Dylan an seiner Wand hängen? Ich hoffe, die Episode hat euch gut gefallen und wenn ihr Lob, Kritik oder sonstige Wortmeldungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben bei @schauplatzpodcast bei Instagram. Außerdem findet ihr dort in der Bio einen Link, wo ihr noch eine andere Option findet, wie ihr mich unterstützen könnt. Natürlich freue ich mich auch sehr über Bewertungen bei Apple Podcasts und wenn ihr mir folgt und den Podcast abonniert, auch bei Spotify. Habt noch einen schönen Tag, schlaft gut, einen schönen guten Morgen, schönen guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.